Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Johannes. Glaubet nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind ausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus als den im Fleische gekommenen Christus bekennt, ist aus Gott. Soweit die Worte der Lesung.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als nun Jesus von dort weiterging, das heißt aus dem Hause des Synagogenvorstehers Jairus, dessen 12-jährige Tochter er vom Tode erweckt hatte, folgten ihm 2 Blinde nach. Sie schrien: Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er aber in das Haus kam, kamen die Blinden zu ihm und Jesus sagte zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies zu tun vermag? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden aufgetan. Jesus drohte ihnen: Seht euch vor, niemand soll davon erfahren. Sie aber gingen hinaus und verbreiteten seinen Ruf in jener ganzen Gegend. Als sie weggegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Besessenen, der stumm war. Als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Die Scharen aber wunderten sich und sagten: Nie hat man solches in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten: Durch den Herrscher der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Christen, vor 6 Wochen am Passionssonntag unterbrachen wir die Betrachtung der beiden Kapitel 8 und 9 bei Matthäus, der sogenannten Wunderkapitel. Und ich erinnere Sie noch einmal daran, dass wir erkannten, dass es eine literarische Komposition ist, die Matthäus hier fertiggebracht hat. Eine Trilogie mit je 3 Wundern und je 2 Fragen. Und das Gesamtthema lautet immer wieder der Glaube. Glaubt ihr an Jesus von Nazareth als den gesandten Messias? Die beiden Geschichten, die wir heute nun verlesen haben, eben kommen bei Matthäus noch einmal vor. Nämlich im 20. Kapitel ist das letzte Wunder, das vor der Passion Jesu berichtet wird. Sowohl dort als auch in unserer heutigen Erzählung erscheint der Königsname Jesu, Sohn Davids. Aber die öffentliche Proklamation dieses Titels unterbindet Jesus sofort, um politische Missverständnisse auszuschließen. Bei Matthäus und bei Markus wird dieser Königsname Jesu, des Messias, des Gottessohnes, erst vor dem Gericht genannt und verkündet. Darum soll auch heute das Wunder verschwiegen werden, um alle Missverständnisse auszuschließen, jedoch ohne Erfolg. Blindheit zählte und zählt auch heute noch im Orient zu den schlimmsten Volkskrankheiten. Und wir können verstehen, dass immer wieder im Alten Testament und auch im Neuen Testament von Blinden gesprochen wird und dass die Erwartungen des Volkes darauf ausgingen, dass einer käme, der die Blindheit heilte, und zwar nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern auch in geistiger Hinsicht. Hören wir dafür einige Schriftstellen von Jesajas, dem Propheten. An jenem Tage werden die Tauben Schriftworte hören und die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis sehen. An jenem Tage des Messias. An anderer Stelle: Dann werden sich öffnen die Augen der Blinden, sich auftun die Ohren der Tauben. Eine dritte: Ich, der Herr, machte dich zum Lichte der Heiden, blinde Augen zu öffnen. Und im Neuen Testament die vielen Erzählungen über Blinde, bei Matthäus, da brachte man ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Da brachte man einen Blinden und bat ihn, dass er ihn berühre. Im 9. Kapitel bei Johannes die große Geschichte von dem Blindgeborenen, Sie mögen sie selbst einmal nachlesen. Bei Matthäus, im 6. Kapitel, ich erinnere Sie, wir haben sie gehört, diese Stelle, bei der Betrachtung der Bergpredigt, das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge schlecht ist, wird dein ganzer Leib finster sein. In all diesen Schriftstellen verbindet sich die Erwartung, ich wiederhole es, von der körperlichen Blindheit geheilt zu werden, mit der Hoffnung auf Heilung der geistigen Blindheit, welche die messianische Zeit bringen wird. Die Wunder, Kapitel 8 und 9 bei Matthäus, sollen ja das volle Bild Jesu als des erwarteten Messias enthüllen. Und darum lässt Matthäus auch am Schluss der Erzählungen heute den messianischen Königsnamen ausdrücklich nennen, nämlich Sohn Davids. Jesus ist der verheißene Gottkönig. Und zwar wird er so genannt und erkannt, nicht von den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den abgesonderten Frommen, sondern von den armen Blinden, die zum gewöhnlichen Volk, zu dem Hamaares gehören, auf das die gebildeten Pharisäer und Schriftgelehrten verächtlich herabschauten. Auch die zweite Geschichte heute von dem Stummen nimmt Kommendes voraus. Der schwerste Kampf, den Jesus noch zu bestehen hat, Matthäus schildert ihn im 12. Kapitel, knüpft an eine gleichartige Heilung an. Dort ist der Besessene zugleich blind und stumm. Taubheit und Blindheit stehen zusammen, stehen ja auch zusammen in den eben bei Jesajas verlesenen Stellen, auf die Jesus anspielt, stehen zusammen, als Johannes seine Delegation aus dem Gefängnis zu Jesus schickt, um ihn fragen zu lassen, wer bist du? Die Stelle, die wir so oft schon gehört haben, ich wiederhole sie, Jesus antwortet ihnen, sagt dem Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden erweckt und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Zeichen, die Johannes erkennen sollte als Zeichen der messianischen Zeit, Johannes, der erkennen soll, in diesem Jesus von Nazareth, seinem Verwandten, ist der erschienen, der der Verheißene ist, den er selber verkündet hat und dessen Bild bei ihm noch so unvollkommen war. In unserer Erzählung wird die Taubheit auf einen Dämon zurückgeführt, wie häufig im Neuen Testament. Es ist eine dunkle Macht, die den Menschen schlägt, wenn ihm die Möglichkeit genommen ist, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, weil er blind ist oder taub ist oder gar beides zusammen ist. Die Reaktion auf die beiden Wunder Jesu ist hier die gleiche, wie wir bei den anderen Wundern der beiden Kapitel vernahmen. Glaubensloses Staunen bei der Menge, Lästerung bei den Theologen. In den Evangelien wird häufig von der Besessenheit der Menschen gesprochen. Bei Markus allein 13 Mal, bei Matthäus 11 Mal, bei Lukas 23 Mal, bei Johannes 6 Mal. Nach der Überzeugung des Alten Testamentes, und das sollten wir wissen und noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, ist die Ursünde die Ursache für jede Krankheit, für jeden Schmerz, für jedes Leid in der Welt und schließlich auch für den Tod. Krankheit ist das Unheilszeichen der bösen, gottfernen Welt. In ihr wird die Unerlöstheit und die Unvollkommenheit der Welt sichtbar. Und aus dieser Sicht heraus, so müssen wir begreifen, hat letztlich jede Krankheit ihren Ursprung in der Sünde und die Sünde ihrerseits ihren Ursprung im Teufel, der der Vater der Sünde und der Vater der Lüge genannt wird. Bei Johannes 12 lesen wir die Worte Jesu: Jetzt ist das Gericht über diese Welt gekommen, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Denn der Fürst dieser Welt kommt, gegen mich vermag er nichts, sagt Jesus. Das ist das Zeichen, das Jesus geben will, wenn er das tut, was vielleicht das ist, das am meisten staunen lässt, dass er Macht hat über die Dämonen. Das Typische der im Neuen Testament berichteten Besessenheiten ist jedoch dieses: Der Böse schadet nicht nur leiblich und geistig dem Menschen, er ergreift Besitz von seiner Person, von seinem Ich. Ja, die Personalität dieses besessenen Menschen wird lahmgelegt und so ausgeschaltet, dass der Dämon wie ein neues Ich aus diesem Menschen spricht. Und dabei fällt immer wieder auf, dass der sprechende Dämon ein erstaunliches Wissen über die Person Jesu hat. Erstaunliches Wissen. Der gestürzte Engel legt mit diesem Wissen Zeugnis ab für Jesus. Bei Markus, 1. Kapitel, der Mann mit dem unreinen Geist in der Synagoge von Kapharnaum, er sagt, oder der, der aus ihm spricht, sagt: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Wir stellen die Frage: Hat es wirklich eine so große Zahl von Besessenen gegeben, wie uns in den Evangelien berichtet wird? Oder sind die Dämonenaustreibungen vielleicht nur eine literarische Veranschaulichung für die Tatsache, dass Jesus mit der Sünde und mit allem Gottwidrigen in der Welt fertig wird?
Ist dieser Kampf Jesu gegen das Böse in den Dämonenaustreibungen nur personifiziert und dramatisiert worden? Wir geben ohne weiteres zu, dass es im alten Orient und seinem volkstümlichen Geister- und Dämonenglauben viele Krankheiten gab, die man den Dämonen zuschrieb. Zum Beispiel die Epilepsie, die schwere Hysterie. Krankheiten, welche die moderne Medizin sehr viel natürlicher erklären kann und sehr viel natürlicher oft heilen kann. Sicherlich werden auch die verkündenden Apostel und die Verfasser der Evangelien bei der Schilderung der Dämonenaustreibungen sich der Ausdrucksmittel und der Darstellungsweise ihrer Zeit bedient haben, genauso wie es die Schriftsteller und die Verkünder des Wortes Gottes heute ja auch tun oder besser tun sollten, wenn sie es nicht immer tun. Und wenn sie es nicht tun, dann reden sie ja an den Ohren derer vorbei, die sie treffen wollen, wenn sie nicht volksnah sind in ihren Schreiben und in ihren Worten. Sie mögen literarische Klischees, die Apostel, die Evangelisten. Sie mögen außerbiblische literarische Dinge verarbeitet haben. Sie mögen der schärferen Kontrastierung der urchristlichen Predigt der Welt gegenüber manchen Einzelzug dazugegeben haben. Aber, meine Zuhörer, der tiefe Ernst, mit dem Jesus den Dämonischen, den Besessenen begegnet, kann man wohl nicht als eine billige Anpassungsweise an den Geister- und Dämonenglauben seiner Zeit erklären. Wir stehen hier wieder in dem Durchdrungensein von Dingen, die wir wahrscheinlich ohne weiteres natürlich erklären können, aber es bleibt der Rest des Geheimnisses der Person Jesu. Und was nun auch die Schriftsteller aus ihm gemacht haben möchten,
Das eine, was sichtbar werden soll, ist ja, dass in diesem Jesus von Nazareth die Macht Gottes offenbar wird, die heilen will und die alles Gottwidrige und alle Krankheit und alle Sünde von den Menschen wegnehmen will. Sozusagen als leuchtete hier etwas auf von dem Kommenden, auf das wir alle warten, auf jene Herrschaft Gottes in Vollendung, auf die wir zugehen. Die Heilungen, die Jesus vollzieht, und noch mehr die Dämonenaustreibungen sind Anlass, wir deuteten es eben an, zu bedeutenden Bezeugungen der Person Jesu, ja auch zu bedeutenden Selbstbezeugungen Jesu. Denn wo immer Christus auftritt, und nun wage ich ein Wort anzufügen, wo immer der wirklich aus dem Glauben und aus der Liebe lebende Christ Christi Heilslehre verkündet und Christi Heilslehre in seinem Leben präsent macht, da hat letztlich der Böse oder das Böse seine Macht verloren. Wir halten nur oft vergeblich Ausschau, nachdem Christen, der Christi Heilslehre angenommen hat, sie nicht nur bei sich verschließt, sondern sie lebt. Und dort, wo er sie lebt, erfahren wir immer wieder im Lauf der Jahrhunderte und auch heute, dass dort genauso wie bei Christus der Anfang gesetzt wird, das Böse oder den Bösen zu überwinden. Und hören wir in dem Zusammenhang das Wort des Hebräerbriefes, 4. Kapitel. Denn voll Leben ist Gottes Wort und voll Kraft und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Und ein Richter ist es über Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Vor diesem Wort und vor solcher Kraft des Herrn und dessen, der des Herrn Wort aufnimmt, muss der Böse kapitulieren, auch wenn seine endgültige Vernichtung erst mit der Vollendung der Gottesherrschaft am Tage Jesu Christi kommen wird. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.